Willkommen zu einer neuen Folge bei Presets Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im B2B Softwarevertrieb. Ich durfte ein wunderbares Gespräch führen mit dem Chris Stützel. Der Chris ist seit über 20 Jahren im Vertrieb, die letzten 5,5 davon bei Billendo. Und der Chris hat vor allem großes Interesse dran, sich stetig weiterzubilden, zu üben, zu trainieren und ist immer neugierig, was gibt's noch zu entdecken und wie kann er sich weiterentwickeln. Und wir haben uns tatsächlich ganz spontan getroffen zu einem Gespräch, wo es genau um diese Themen geht. Warum fällt uns das mit dem Lernen manchmal so schwer? Warum kommen wir schon gar nicht ins Üben und ins Trainieren rein in unserem Business-Alltag? Wir erzählen von unseren Erfahrungen, was wir so erleben durften, was uns motiviert, trotzdem diese Dinge zu tun und geben auch ein ganz konkretes Format mit an die Hand, wie mit ja tatsächlich nur 30 Minuten in der Woche Training zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung führen kann. Und damit ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Moin Chris, mega cool, dass du da bist.
Moin Jan, schön dich zu treffen.
Ja, danke dir. Sag mal, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut bist du gerade schon gelaunt?
Wie gut ich gelaunt bin? Ja, tatsächlich sehr gut gelaunt. Das würde ich mir eine gute 9 geben, weil eine 10, völlig Euphorie bin ich noch nicht verfallen, ja.
Eine gute 9, wir gucken mal, ob wir das auf eine 12 vielleicht heute steigern können. Bevor wir ins Thema reinspringen, es gibt ja auch Neuigkeiten hier von deiner Seite oder von eurer Seite, weil du bist ja zusammen mit dem Ben Bauer jetzt auch in die Welt der Podcaster eingestiegen und ich muss natürlich fragen, warum habt ihr das gemacht und worum geht's bei euch überhaupt?
Weil wir dachten uns, irgendwie 1 Million Podcasts sind nicht genug, wir brauchen 1.001. Nein, tatsächlich ist der Gedanke einfach so ein bisschen gereift der letzten Jahre. Ben und ich, wir kennen uns tatsächlich jetzt schon gute 3-4 Jahre und haben uns tatsächlich eher zufällig kennengelernt, weil wir beide so festgestellt haben, hey, uns nervt sprichwörtlich auch so, dass die Art, wie draußen Vertrieb gemacht wird, wie teilweise auch beigebracht wird. Für uns war irgendwie so ein Punkt gekommen zu sagen, okay, wir können uns natürlich ewig aufregen, wir können natürlich innerhalb unserer eigenen Organisationen hier Anstöße geben und die Leute versuchen, in die richtige Bahn zu schubsen, dass das Thema wieder menschlicher wird. Und da dachten wir uns, naja, aber warum nutzen wir denn nicht einfach moderne Medien, wie zum Beispiel einfach einen Podcast, um ja einfach drüber zu reden. Und das Ganze ist auch eher mehr wie ein Plausch aufgebaut. Also es ist jetzt nicht so dieses Hardcore-Wissens-Input, sondern vor allem so geht es sehr stark in die Richtung, einfach auch zu sagen, aus unserer Praxis mit Freunden, Kollegen, Bekannten, Fälle durcharbeiten, haben wir auch schon gemacht. Warum wollte ein Kunde, dass wir aus dem Deal verschwinden und nur noch mit der Person gesprochen werden möchte und so weiter. Also Themen, die einfach passieren. Dem passieren, um einfach auch zu zeigen, Vertrieb ist nicht nur menschlich, sondern da passieren einfach auch überaus menschliche Dinge.
Und wie heißt das Ding?
Ja, vielen Dank, genau. Wir haben das Ganze genannt Beyond Quota, weil wir ja trotz alledem natürlich versuchen möchten, den Menschen, die uns zuhören, Dinge an die Hand zu geben, dass sie weit über ihre Quote hinauskommen tatsächlich. Und wir haben, um das Ganze noch unnötig zu verkomplizieren, einen neuen Begriff geschaffen, den wir The Smart Cut nennen.
Don't explain it.
Ja,
das ist sozusagen der Cliffhanger. Jetzt müssen die Leute nämlich mal reinhören, was der Smart Cut ist. Ich habe ja schon reingehört und es ist, wie du sagst, ne, so zwei mega erfahrene Typen unterhalten sich. Und ich finde, dass da viel, neben dieser menschlichen Komponente, schon viel Knowledge und Experience auch rüberkommt. Wir verlinken es auch bei uns hier in den Shownotes. Ich finde es cool, dass es noch einen weiteren gibt zum Thema Sales. Vor allem das ganze Ding mal anders zu machen als diese ganze klassische Bullshit-Scheiße da. Und von dem her freue ich mich, dass ihr jetzt auch im Land der Podcasts angekommen seid und wünsche euch viel Erfolg. So, und jetzt muss ich ja kurz erzählen, wie das eigentlich entstanden ist, dass wir heute hier stehen. Ne? Also wir haben ja so eine WhatsApp-Gruppe. Du warst ja auch mal bei Tim und mir in der ersten Kohorte des Discovery-Dojos mit dabei. Und du hast da am Donnerstag hast du so einen Satz reingeschrieben. Es übt keiner, weil wir es nie gelernt haben. So, und ich habe gesagt, pass auf, mein Freund, darüber müssen wir reden, weil ich habe eine andere Meinung. Und was ist vorher passiert? Ich hatte am Abend vorher, hatte ich so ein kleines PDF-Dokument mit euch geteilt, wo ich mal so 4 verschiedene Lernmethoden skizziert habe, mit denen die Menschen, wenn sie es denn wollen, in dem Fall ja Discovery-Training so in ihren Business-Alltag einbauen können. Wir werden nachher auch die ein oder andere Methode, wie sowas auf einfache Art und Weise gelingt, verraten. Dann hast du Donnerstagmorgen den Satz rausgehauen. Ich habe gesagt, wir müssen reden. Heute ist Freitag und wir reden.
Zack, 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 Schlag auf Schlag.
Ja, wenn das mit unseren Leads so schnell funktionieren würde wie zwischen uns beiden, da hätten wir auf jeden Fall alle weniger Umsatzsorgen. Aber also, wenn ich den Satz jetzt so nehme, ne, es übt keiner, weil wir es nie gelernt haben. Was ist dir durch den Kopf geschossen, dass du hier so ein Statement rausgehauen hast?
Meine Art des Vertriebs ist ja durchaus auch ganz gerne, dass ich den Gegenüber ein bisschen challenge und dann auch manchmal ein bisschen provokant bin, durchaus sehr gerne bewusst provokant bin. Du siehst, Ich habe die Reaktion bekommen, weil das Ergebnis ist überraschend tatsächlich, dass wir jetzt dastehen. Ich habe es deshalb rausgehauen, so weil ich Üben für eine unendlich wichtige Komponente halt in unserem Job. Weil da könnte man sich auch die Frage stellen, was hat Tätowierer, ein Banker und ein Buchhalter gemeinsam? Keiner von denen wird in irgendeiner Art und Weise auf Menschen losgelassen, wenn sie es nicht vorher wissen, was sie zu tun haben, oder auf ihren Job losgelassen, bevor sie wissen, was sie tun. Würde ja keiner auf die Idee kommen zu sagen, ich gehe zum Tätowierer, der hat ein Studio aufgemacht, aber eigentlich kann der nicht mal malen, aber hat sich jetzt eingebildet, der muss jetzt Geld damit verdienen. Schwierige Situation, würde ich jetzt behaupten. Den Gedanken, den ich bei dieser Aussage habe, ist der, dass ich tatsächlich aus meiner eigenen Erfahrung sagen muss, leider sagen muss, dass die allerwenigsten Vertriebsmitarbeiter, die ich kennengelernt habe, in der Lage waren, ab Tag 1 zu üben. Was bedeutet das? Oder was ist für mich so ein bisschen so die Erkenntnis dann auch daraus? Wenn ich etwas üben will, brauche ich eine gewisse Grundlage. Also ich muss ja erstmal wissen, was will ich denn eigentlich üben? Weil einfach sich irgendwo hinzustellen und zu sagen, los geht's, wird wahrscheinlich schwierig werden. So, ich glaube, jeder von uns hat irgendwie mal Fußball gekickt, der eine mal im Verein, der andere vielleicht mehr so hobbymäßig wie ich. Wenn wir jetzt uns beim FC Bayern mit auf den Platz stellen würden, wir hätten ja keine Ahnung, was wir tun würden. Also wir wären ja selbst im Training völlig verratzt, weil wir ja keine Ahnung haben, was wir da eigentlich machen.
Es würde sich auch keiner beim FC Bayern mit ins Training stellen, das muss man auch dazu sagen.
Das ist mal das Nächste, ja. Also ja, okay. Du nicht, ich habe verstanden, ja. Ich nehme auch Schalke, Dortmund, was auch immer dir gefällt, ja. Der Fakt ist ja der, dass hier ganz häufig ist immer so, ja, zeig mir mal, wie das geht, oder mach mir doch mal eine Produktpräsentation und dann überlege ich mir was. Ich glaube, die wenigsten können wirklich einfach selbstständig schwimmen und tun sich deshalb, glaube ich, auch einfach hart, dann überhaupt über den Gedanken nachzudenken, zu sagen, ich übe jetzt einfach mal, ja.
Also du hast es jetzt schon mal eingedampft quasi auf den Kontext Vertrieb, ne? Also das Statement in der WhatsApp-Gruppe war ja, ich sag mal, global galaktisch. Jetzt sagst du, mit deiner Perspektive, was du gesehen hast in den letzten Jahren und Jahrzehnten im Vertrieb, tun sich die Leute schwer mit Üben und mit Trainieren. Das heißt, du kritisierst so ein bisschen das System Vertrieb und die fehlende Ausbildung da drin?
Korrekt. Es gibt ja schlicht und ergreifend keine. Also ich glaube, wenn du jetzt vielleicht Einzelhandelskaufmann fragen wirst, wird er sagen, ja Moment, ich habe eine Verkäuferausbildung gemacht. Okay, fair enough, aber dann wird es schon dünn. Also die einzige auch akademische Ausbildung, die mir bekannt ist, wo wenigstens der Bereich der Verhandlung trainiert wird oder gelernt oder gelehrt wird, das sind die Juristen. Also ich kriege ja nicht mal BWL-Studium irgendwie eine vernünftige Vertriebsschulung. Was ich mitgekriegt habe auf dem anderen Ohr, jetzt muss man auch, also auch aus meinem Werdegang heraus wissen, ich habe eine Mittelreife gemacht und ich habe eine Uni nie von innen gesehen. Also auch hier viel für mich Informationen von extern. Ist es durchaus so, dass es wohl mittlerweile Kurse gibt, um das Thema Vertrieb irgendwie auch mal sich mal anzugucken, anzuhören, wie auch immer. Was da unterrichtet wird und wie das ausschaut, I don't know.
Also ich kann an der Stelle kurz sagen, ne, die Ruhr-Universität in Bochum, die hat einen eigenen Lehrstuhl zu dem Thema, die nennen das Sales Management und ist ein Masterstudium. Ne? Also da muss vorher schon ein bisschen was passiert sein in deinem Leben, aber da kannst du im Prinzip schon das Thema Vertrieb sehr systematisch lernen, auch sehr pragmatisch. Also wir kennen auch die Professoren oder insbesondere einen, den Jan Wieseke, der das damit verantwortet, und Tim und ich arbeiten ab und zu mit denen auch zusammen, also sehen sozusagen auch die Studis. Und da sind schon die Themen, die uns im Vertrieb bewegen, auf jeden Fall im Fokus. Und das erarbeiten die dann auch mit echten Kunden, ne? Weil die natürlich irgendwelche Partnerschaften mit Unternehmen haben. Also ich bin vollkommen bei dir, ne? Es gibt keine vertriebliche Ausbildung wie jetzt Bäcker, Maurer, Metzger, Einzelhandelskaufmann, Frau und so weiter. Aber es gibt solche Möglichkeiten über die Universität. Und ich glaube, es werden noch immer mehr. Ich, wie gesagt, habe den Bezug natürlich jetzt zur Ruhr-Uni in Bochum. Und klar, abgesehen davon gibt es natürlich sehr viele Coaches und Trainer, die da Dinge anbieten, aber wir bleiben mal im Unternehmen. Also du sagst im Prinzip, die Leute kommen dann in den Vertrieb, es gibt keine Ausbildung dafür. Und wenn wir dieses System dann angucken, also wo mangelt es denn dann im System, dass da nichts passiert und demnach auch so wenig geübt wird? Was sind deine Eindrücke?
Also mein Eindruck ist, dass ja einfach auch viele der Führungskräfte, die ja in meinen Augen, das war die letzten Jahre mit Sicherheit nicht so extrem, aber das hat sich ja, glaube ich, in den letzten Jahren dann deutlich verstärkt. Und ich glaube, dass auch gerade die großen Unternehmen mittlerweile das sehen und verstehen, dass der Beförderung nicht mehr zwingend eine Belohnung ist für jemanden, was es aber in der Vergangenheit immer war. So, ergo, da kommt jemand rein, der irgendwie den Job gut gemacht hat. Warum dem so ist, ist für den einen oder anderen manchmal vielleicht auch nicht unbedingt ganz nachvollziehbar gewesen. Aber er war halt da irgendwie in irgendeiner Form herausgestochen. Also hat man ja halt dann irgendwann gesagt, so, jetzt gehst du in eine Führungsposition, weil mehr Möglichkeiten im Gehaltsband, mehr Möglichkeiten an Benefits, die man halt vielleicht in der Basis hat, einfach nicht hat, weil man es nicht macht, weil man es nicht will, weil aus Gründen. Was passiert also? Es werden Menschen in Positionen reingeschubst, die eigentlich selber nie in der Situation waren, dass sie trainiert wurden von einer Führungskraft oder von Kollegen, Mitarbeiter oder sonst irgendwie dergleichen und sollen sich jetzt auch immer mit dem Thema auseinandersetzen. Das ist ja zum Scheitern verurteilt. Das ist auch überhaupt gar kein Vorwurf an der Stelle, aber das, was ich in meinen ganzen Stationen in den letzten Jahren, mittlerweile fast 20 Jahren in meines Vertriebsberufslebens gesehen habe, es waren ganz, ganz, ganz selten Führungskräfte dabei, wo ich sage, die hatten irgendwie eine Ausbildung als Coach, die waren in der Lage, Menschen zu coachen überhaupt. Darum sage ich ja, von Üben und Training will ich ja gar nicht reden.
Jetzt muss ich mal fragen, also was hast du für eine Ausbildung gemacht? Wie bist du, was, also oder warst du seit Geburt quasi im Vertrieb?
Nee, tatsächlich gar nicht. Also mein Werdegang war eigentlich völlig konfus, weil ich schon immer sehr technikbegeistert war und bin. Ich schraube ja heute noch leidenschaftlich gerne in Oldtimern rum. Das ist so das Einzige, was seitdem geblieben ist. Ich habe aber nie eine Ausbildung als Mechaniker gemacht. Da könnte man mir jetzt auch auf die Finger klopfen. Aber ich tue es halt einfach oder ich habe es mir halt einfach selber beigebracht. Und heutzutage mit YouTube und Kurs ist es ja noch viel einfacher geworden.
Also sorry, wenn ich hier an der Stelle unterbreche, aber das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Ne? Also die wenigsten, die fangen ja einfach mal so an im Vertrieb, sondern die haben da vorher ja irgendwas anderes gemacht. Und du hast anscheinend auch irgendwas anderes gemacht, ohne dass du schon erzählt hast. Aber was du auch gemacht hast, ohne dass dich jemand darum bitten musste, ohne dass du irgendeinen Coach gebraucht hättest, ohne dass jemand daherkommt und dir erklärt, wie das Zeug funktioniert. Du hast gerade gesagt, ja, ich habe es einfach gemacht und ich habe es mir selber beigebracht. Dass Leute imstande sind zu üben, sich Dinge zu erarbeiten, anzutrainieren, da würde ich mal einen Haken dran machen. Dass es irgendwie dafür anscheinend bestimmte Voraussetzungen braucht, da können wir gleich nochmal drauf gucken. Ne? Aber so heute schraubst du selbstbewusst an Oldtimern rum, und es hat dir keiner beigebracht, sondern du hattest irgendwie so eine eigene Motivation und hast dann halt Stück für Stück dir das erarbeitet. Ja, also ich könnte ja auch sagen, für was braucht eigentlich jemand den Manager? Also üben, trainieren und mich mit Dingen auseinandersetzen, kann ich auch alleine. Das ist für mich auch so ein Ding. Also das spielt für mich da schon mit rein. Deswegen, ich glaube, die Leute, sie hätten es grundsätzlich schon in sich drin, dass das geht. Aber irgendwas ist da noch, was uns dann im B2B-Kontext hemmt, irgendwie mal Discovery zu trainieren oder Demo oder Pitch. Oder was auch immer uns da bewegt. Also ich weiß nicht, wie du das einordnest, aber dein Oldtimer-Beispiel ist ja eigentlich eine schöne Geschichte.
Ja, ist in der Tat, weil wenn man überlegt, dass ich eigentlich mal gestartet bin in meinem Berufsleben mit einer fachjuristischen Ausbildung beim Notar, das hat ja mal maximal überhaupt nichts zu tun mit dem, was ich heute tue. Aber das hat sich halt alles so entwickelt. Und ich glaube, für mich einer der größten Gründe, warum da auch so Hemmungen sind, auch gerade so zu Themen zu sagen, hey, ich schnapp mir jetzt meinen Kollegen und ich übe jetzt mit denen so einen Dry Run mal zu machen, ist ja diese ganz, ganz, ganz tief in uns verwurzelte Angst des Versagens oder auch als Versager dargestellt zu werden gegenüber. Ich meine, wir kennen alle diese Aussagen aus unserer Kindheit, wenn du da so schlechte Noten schreibst, dann wirst du Müllmann, wo ich halt sage, so, ja, ist mal abgesehen davon, dass ich diesen Beruf tatsächlich sehr ehrbar finde und ist glücklicherweise diese Aussage auch überholt in den meisten Haushalten. Aber das, wir sind da von Kindheitstagen ja alle geprägt. Ja, das muss man einfach mal so auch mal sich vor Augen führen und auch mal klar werden zu sagen, okay, das Verhalten, das wir haben, das ist ja ein antrainiertes Verhalten. Und da können wir, glaube ich, hier eine Lanze für Führungskräfte brechen. Wenn eine Führungskraft es schafft, ein Vertrauen aufzubauen, dass ich keine Angst habe, mich zu genieren, in welcher Form auch immer, oder auch mich gar zu blamieren, also in meiner Welt blamieren. Ich sage ja auch immer, die Dinge sind nicht, wie sie sind, sondern wie wir sind. Wenn ich eine Führungskraft habe oder auch Kollegen habe, die sagen, hey, ist cool. Jan, das war totaler Bullshit, den du erzählt hast, aber geil, dass du es gemacht hast, weil lass uns mal drauf aufbauen, weil da war nämlich trotzdem ganz, ganz viel gutes Zeug dabei und lass uns gemeinsam besser werden. Dann habe ich eine Motivation, dann lege ich los, dann mache ich was. Und ich glaube, das Umfeld ist extrem wichtig, wenn ich gut üben will.
Also ich glaube, dass es viel mit diesem Umfeld zu tun hat. Ich glaube aber, dass es auch viel mit so unserem eigenen Mindset zu tun hat. Ne? Also was du gerade gesagt hast, diese äußeren Einflüsse, warum lassen sich so viele Menschen eigentlich von dem bestimmen, was andere da verzapfen? Also geh weg, ja. Wenn ich mir in den Kopf setze, das ist für mich eine gute Idee, ich habe da Spaß dran, ich habe da irgendwie eine Motivation dazu, ich sehe da für mich was, ja, dann sollte ich es auf jeden Fall durchziehen. Also ist mir doch scheißegal, was die anderen da verzapfen. Ja, also blöd daherreden kann jeder, aber selber halt mal Dinge. Ja, und ich sag ja gerne, dass das einfach ist, ja, aus der Komfortzone raus und so weiter. Also ich stelle das nur für mich auch selber immer wieder in Frage, warum eigentlich sich so fremdbestimmen lassen, dass die Leute doch labern. Und dann glaube ich, dass wir ganz, ganz viel Bequemlichkeit haben. Oder vielleicht nicht alle, aber viele würden vielleicht sagen, ja, also viel Kohle würde ich sofort nehmen, ne? So ein geiles Auto und so ein großes, ja, fände ich schon toll, ne? oder was auch immer es ist. Und bei den wenigsten Menschen, die ich so treffe, habe ich das Gefühl, dass die bereit sind, irgendwas dafür zu tun. Wenn du aber was wirklich möchtest, dann führt doch gar kein Weg dran vorbei, dass du was dafür tust. Und du hast vorhin gesagt, mittlere Reife und du hast keine Uni von innen gesehen. Also geht mir auch so. Und es war 8. Klasse Hauptschule bei mir, ja. Und ich war so richtig cooler Typ, so Baggy Jeans, ne, immer eine Fluppe dabei und so. Also der Oberasi, sondersgleichen. Und ich habe dann zu meinen Eltern gesagt, vor diesem 8. Schuljahr so, ich will einen Computer haben. Da hat mein Vater gesagt, ja, kannst du haben. Wenn du den Schnitt im Zeugnis heimbringst, dann kaufe ich dir einen Computer. Der hatte das mit den Incentives schon damals gut verstanden. Und ich halt, cooler Typ, wie ich war, bin halt dann da in die Schule gerannt und habe halt einfach gar nichts gemacht, ne? Und hatte natürlich im Halbjahreszeugnis nicht diesen Schnitt, der da in unserer Zielvereinbarung stand. Und das war für mich so ein ganz wichtiger Moment, habe ich damals nicht verstanden, aber im Nachhinein habe ich es dann kapiert. Weil da habe ich dann für mich mal gelernt, ach so, wenn ich das hier unbedingt haben möchte, dann muss ich halt hier, wo ich gerade bin, was dafür tun. Und bei mir hieß es in dem Fall, ich muss mich halt mal hinsetzen und lernen, ne? Also es fällt halt nicht alles vom Himmel und mir in den Schoß, sondern ich muss ein bisschen was dafür tun. Und das bringt mich genau auf dieses Thema, dass, glaube ich, grundsätzlich wir schon uns gerne verändern würden, ne? Auch dieses, hey, jetzt ist ein neues Jahr und ich habe da meinen Plan im Fitnessstudio. Ja, nach 3 Wochen zahle ich nur noch die Grundgebühr, aber gehe halt nicht mehr hin. Und was damals halt passiert ist, auch dadurch, dass natürlich dieses zweite Schulhalbjahr über einen gewissen Zeitraum ging, musste ich kontinuierlich die ganze Zeit da üben und lernen und Mathematik und Deutsch und was auch immer da trainieren, um auf diesen Schnitt zu kommen. Und die Wissenschaft sagt ja auch, dass du dir neue Verhaltensweisen angewöhnst, brauchst du im Schnitt so 63, 64 Tage. Also du musst irgendwie ein bisschen durchhalten. Und in dem Kontext war mir das auf einmal möglich. Ich hatte diese, ich würde schon sagen, intrinsische Motivation. Ich will diesen scheiß Computer haben, weil ich will da zocken und Gedöns machen. Und ich konnte diesen Weg sehen. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe gelernt, geübt und so weiter und hatte dann im Jahreszeugnis auch diesen Schnitt und habe diesen bekloppten Computer bekommen und hatte diesen Habit schon so drin, dass ich den nächsten Schuljahr einfach weitergemacht habe. Und meine Mutter hat sich dann am Ende gefreut, dass der kleine Jan da irgendwie der Schulbeste war. Ja, also ich glaube, war für sie noch toller als für mich. Aber das war so mein Lessons learned damals. Ich sag, naja, wenn du halt was möchtest, wenn du was erreichen willst, wenn du besser werden willst, was auch immer das Ziel ist, dann musst du dich halt verdammt nochmal hinsetzen und dir ein bisschen da den Hintern aufreißen. Es geht halt leider nicht anders. War eine wichtige Erkenntnis.
Ich finde die Erkenntnis großartig, weil bei mir hat das ein bisschen länger gedauert, bis ich das kapiert habe. Da war immer der Spaß immer ein bisschen wichtiger. Ich habe tatsächlich immer gerne und auch durchaus, glaube ich, viel gearbeitet. Also ich hatte auch während meiner Ausbildung noch einen zweiten Job und so weiter. Also ich war, also langweilig war mir nie. Ich weiß noch, so mein allererster richtiger Job, in Anführungsstrichen, also auch neben der Schule, war am Wochenende Hotelzimmer sauber machen. Ist auch nicht immer ein geiler Job, ja? Muss man auch mal dazu sagen. Dass die Erinnerungen daran, die erden einen manchmal schon, ja. Gerade wenn man dann mal wieder irgendwie so rumsurft und sich denkt, Mensch, das wäre doch ganz geil. Und man erinnert sich da dran zurück und denkt, ey, wie hart das war, dafür Geld zu verdienen. Hilft es schon. Aber was ich halt auch mal sehr spannend finde ist, oder was ich gerne noch ein bisschen ergänzen wollen würde, da tatsächlich ist, was mir auch ganz oft begegnet ist, so dass dieses Gelernte, das an dem auch irgendwie so mit aller Gewalt festgehalten wird. Ich glaube, das ist gerade heutzutage, und du bist ja da noch viel länger in diesem Tech-Vertrieb drin, wie ich das jetzt bin. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du das bestätigen kannst. Ich glaube, gerade die letzten 4, 5 Jahre, es hat sich so krass viel verändert. Auch in der Aufnahme, im Konsum, in der Bereitschaft zu Gesprächen, zu Diskussionen, zu Projekten, zu irgendetwas. Dass ja auch wir gelernte Muster ja eigentlich auch wieder verlernen müssen, um bereit sind, wieder Neues zu erlernen. Ja, darum, ich frage auch immer die Leute so, hey Schütze, warum machst du jedes Jahr da 1, 2 Fortbildungen? Ja, das kostet auch alles Geld, mal abgesehen davon. Wo ich aber sage, naja, weil ich will halt da schon auch am Ball bleiben und mich halt einfach auch vor allem auch ein bisschen selber challengen, wo stehe ich denn eigentlich und was wird da draußen eigentlich gerade unterrichtet und weitergegeben? Und auch da wird es schnell sehr dünn, ist meine Erfahrung, weil ich auch schon ganz, ganz oft wo drin saß, wo ich sagte so, ja, hab ich vor 15 Jahren schon gehört und das war eigentlich schon vor 10 Jahren schon nicht mehr richtig oder nur mäßig gut. Und ich glaube, deshalb ist es auch wichtig, halt einfach auch sich immer wieder da offen zu halten. Drum, ich finde, Üben ist für mich so die Stufe 2, 3 dahinter. Ich muss ja erstmal mir eine Basis schaffen, zu sagen, was will ich denn eigentlich üben? Ja, ich muss ja erstmal mich schulen lassen, mich selber für Dinge interessieren, mein Buch in die Hand nehmen vielleicht auch und mich dann mit dem Thema einfach mal auseinanderzusetzen. Wie tief ich da jetzt reingehe, lasse ich jetzt jedem selber offen. Ich meine, es gibt auch Blinkist für die ganz Lesefaulen. Ja, dann hole ich mir dann eine Zusammenfassung. Fakt ist aber, ich glaube, es gibt kein Thema, zu dem noch kein Buch geschrieben wurde. Also wenn ich mich wirklich für etwas interessiere, dann finde ich auch Informationen und im Zweifelsfalle tut es auch YouTube und Co. Aber wenn ich es natürlich richtig gut machen will, dann muss ich mir natürlich einen Profi suchen, der mich vielleicht in was Speziellem halt einfach auch mal gut schult, damit ich da vielleicht auch nochmal eine gewisse Tiefe bekomme, um dann drüber nachzudenken, zu sagen, okay, was davon muss ich jetzt eigentlich regelmäßig üben, damit es drin bleibt? Weil üben ist ja auch deshalb so wichtig, weil der Mensch hat ja auch, und das sind wir wieder bei dem Thema Bequemlichkeit, leider diese ganz dumme Angewohnheit. Man kennt es ja, du bist 3 Wochen im Urlaub, kommst wieder und kennst nicht mehr dein eigenes Passwort vom Laptop. viele Menschen haben da ja auch die Angewohnheit, so ein Hard-Reset zu machen. Ja, also worauf ich hinaus will, ist, das Üben hilft mir ja auch, ein Niveau beizubehalten. Es geht ja nicht nur um ein Niveau zu erreichen, sondern es geht ja auch darum, ein Niveau beizubehalten.
Vielleicht nochmal, um ein paar Themen so abzurunden. Also auch wenn ich diese zuhöre, dann hat es natürlich was mit Wollen und dann tatsächlich auch Machen zu tun. Also es scheint irgendwie so die Einstellung und Motivation, die spielt eine wichtige Rolle. Und jetzt haben wir ein bisschen über uns geredet. Du kannst das ja auch sehen, wenn du dir augenscheinlich erfolgreiche Menschen anguckst, ne? Also ich mache mal 3 Beispiele. So, Michael Jordan, einer der besten Basketballspieler ever. So, und wenn du dir die Statistiken anschaust, hey, so und so viele Titel, MVP und Gedöns. Wenn du dir Interviews von ihm anguckst, ne, dann erzählt er dir ganz viel von, ja, ich habe so und so viele Würfe vergeigt, ich habe so oft den entscheidenden Wurf vergeigt, ich habe hunderte von Spielen verloren und ich habe immer und immer und immer und immer wieder versagt. Und das ist der eigentliche Grund, warum ich erfolgreich war, weil es heißt im Umkehrschluss ja auch, er hat es immer und immer und immer und immer wieder probiert und trainiert und geübt. Und ich glaube, der Typ hatte natürlich schon so ein großes Ziel vor Augen und hat dann aber auch verstanden, ich muss mir den Hintern aufreißen, damit ich dahin kommen kann. Ja, oder hier, der Curry, gab es vor kurzem auch eine Dokumentation drüber. Den haben die früher angeguckt und haben gesagt, du bist zu klein, du bist zu schmächtig, du kannst nie dahin kommen. So, der hat gesagt, nö. Wenn das so ist, weißt du, dann muss ich halt andere Dinge besser machen als die anderen. Und das waren dann diese 3er. So, heute ist es einer der erfolgreichsten Spieler, verdient einen Haufen Geld. So, und da war die Motivation da war die Einstellung da und da war dieser Wille da, okay, ich muss halt trainieren, ich muss vielleicht auch mehr machen als andere. Ich habe, keine Ahnung, vor 3 Tagen einen Podcast gehört mit dem Tim Raue, hier so ein Profikoch, ne, 2-Sterne-Restaurant und so weiter. So, und der hat auch erzählt, weißt du, also der hatte eine scheiß Kindheit, der hatte eine Mutter, die nicht mehr imstande war, Sozialhilfe zu beantragen, er hatte teilweise nichts zum Essen und so weiter, also richtig bad story. Und Drogen, Kriminalität, bla bla, und kam irgendwann mal über, ich weiß nicht, gibt es das noch, Berufsinformationszentrum zum Kochen. So, und hat dann da irgendwie so eine Leidenschaft für sich entdeckt und hat aber auch gesagt, hey, ich war handwerklich, war ich immer schlecht, ne? Also ich konnte nie gut schneiden, deswegen habe ich mir so ein Schneidebrett geklaut aus der Küche, aus der Ausbildung und saß dann zu Hause und habe halt nochmal 3-4 Stunden da verschiedene Schnitte geübt. Dann habe es halt einfach so lang trainiert, geübt, bis ich es gut genug konnte, damit es in meinem Business funktioniert hat. Ne? Aber er hatte immer dieses Ziel, der hatte immer dieses Desire, und Leidenschaft ist ein tolles Wort. Weil Leidenschaft ist eine Eigenschaft, die Leidenschaft. Ne? Also,
oh, aber der kostet dich jetzt einen 5, war das dir klar, ja.
Ja, kann ich gerne machen. Ja, aber darum geht's, ne? Also der war bereit zu leiden. Der war bereit, sich ein bisschen zu quälen, um halt dieses Desire dahin zu kriegen. Cristiano Ronaldo, keine gute Kindheit, Vater Alkoholiker und so weiter und so fort. So, wenn du dem seine Kollegen fragst, der war immer der Erste auf dem Trainingsplatz und der war immer der Letzte, der nach Hause gegangen ist. Ne? Der hat eine ultimative Dedication zu diesem Thema. Deswegen spielt er mit 39 Jahren immer noch, ich sag jetzt mal annähernd, auf Weltklasseniveau. Und wenn du dir diese in der Öffentlichkeit stehenden, augenscheinlich erfolgreichen Menschen, ich sag jetzt nicht zwangsläufig glücklichen Menschen, aber erfolgreichen Menschen anguckst, dann glaube ich, sind das immer schon 2 Gemeinsamkeiten. Die haben dieses brutale Mindset, die haben eine ganz hohe Resilienz gegen Niederlagen und Misserfolge und sie reißen sich den Hintern auf. Sie trainieren und trainieren und trainieren, bis es irgendwann halt nicht mehr geht. Und das hast du gerade gesagt, und das ist mein letzter Satz jetzt, sie holen sich halt Unterstützung von außen dazu. Sie glauben nie, dass sie schon die Besten sind, dass sie schon an ihrem Maximum angekommen sind, sondern hey, ich hole mir einen Coach für Ernährung, ich hole mir einen Coach für die Übung, ich hole mir einen Coach für Mindset etc. So, und dann können wir gleich mal drüber reden, was sind eigentlich die Dinge, die zusammenkommen sollten, damit Training, und am Ende des Tages geht es ja um Veränderungen, Spoiler Alert, möglich wird.
Boah, vielen Dank. Dann haue ich jetzt auch noch einen für die Kasse raus. Ich bin ja auch der festen Meinung, Fleiß schlägt immer Talent. Was ich auch ganz, ganz oft gesehen habe, ist Menschen, die glauben, sie wissen, was sie tun oder dass sie alles schon beherrschen, die haben eigentlich tatsächlich aufgehört, sich weiterzuentwickeln. Und die werden auch immer mal stehen bleiben. Oder auch anders ausgedrückt, nur weil du Dinge 25 Jahre lang tust, heißt das nicht, dass du sie 25 Jahre lang richtig machst. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich finde diese Beispiele deshalb so schön, weil sie auch nochmal ganz, also für mich nochmal ganz klar unterstreichen, wo du stehst, wo du bist, wo du sein könntest, hat nichts mit deiner Herkunft zu tun. Absolut gar nichts. weil wie viele Rich Kids sieht man, die irgendwie völlig daneben sind, wo du sagst so, puh, okay, der völlig abgedriftet, ja, da haben die Eltern Kohle ohne Ende, keine Ahnung, wie das passieren konnte, dass der da so durchdreht. Und auf der anderen Seite hast du dann Menschen, die wirklich aus unserer ersten Weltsicht quasi von ganz, ganz, ganz unten irgendwie kommen, mit völlig zerrütteten Verhältnissen, ohne Vater, ohne Mutter, aus dem Waisenheim, was auch immer, die heute Milliardenkonzerne führen oder einfach auch Top-Sportler sind oder irgendwas. Und ich glaube, das ist halt einfach, weil die einfach auch ein Ziel haben, ja, auf das sie einfach hinarbeiten und da einfach auch einen gewissen Fleiß mitbringen, das einfach zu tun. Und ich kenne die Diskussion auch aus der Vergangenheit noch sehr gut. Ich musste sagen, da sind wir bei Billendo glücklicherweise von den Leuten vom Mindset her, ich möchte fast sagen, gesegnet. Ja, also da gibt es diese Diskussionen nicht. Aber ich kenne das aus meiner Vergangenheit noch sehr gut. Das heißt, ja, aber wir haben ja kein Budget für Trainings und dies und das, wo wir denken, so, ja, einen Podcast anhören, ja, das ist dieses, du musst auch Zeit investieren, ob du jetzt da zwei Tage auf irgendeine Schulung rennst oder ob du dir halt irgendwie einmal am Tag dir eine Viertelstunde Podcast reinziehst, ist vom Zeitaufwand dasselbe. Oder mal ein Buch in die Hand zu nehmen, ist dasselbe. Oder mal YouTube anzumachen und halt nicht irgendwie die 25 besten Memes mir reinzupfeifen, sondern vielleicht einfach mal, keine Ahnung, eine Podiumsdiskussion mir anzuhören oder, ja.
Der 6-wöchige Discovery Dojo E-Mail-Kurs. Wir haben über 25 Jahre Erfahrung im B2B, SaaS-Vertrieb und mehr als 1000 Verkaufschancen selbst mitbegleitet. Vom Mittelstand bis zum Großkonzern. Dieses geballte Wissen möchten wir mit dir teilen. Kostenlos, praxisnah und so wertvoll, dass du zu den Top 1% gehörst, die durch herausragende Discovery wirklich einen Unterschied machen. In den nächsten 6 Wochen erhältst du 6 exklusive goldene Nuggets, die direkt auf deinen Arbeitsalltag abzielen. Es sind einerseits kleine Tipps mit großer Wirkung, doch zum Beispiel gerade die Lektion Nummer 5 hat echtes Game-Changer-Potenzial. Wir sind sicher, nach dem Lesen dieser Nuggets wirst du mindestens 3 Dinge anders machen. Bist du dabei? 6 Wochen, 6 Nuggets, gratis und direkt in dein Postfach, bereit für den nächsten Call und sofort umsetzbar. Aus der Praxis, für die Praxis. Den Link zum E-Mail-Kurs findest du in den Shownotes und jetzt zurück zur Folge.
Ich glaube, es gibt schon Möglichkeiten, aber es gibt auch genauso viele Ausreden immer und ich nehme mich da nicht raus. Ja, also ich bin da ganz ehrlich, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der jetzt irgendwie 4-mal am Tag irgendwie hart übt, trainiert und oder sonstiges tut. Das lässt halt auch häufig das Tagesgeschäft auch nur schwer zu, aber da muss man mal einfach einen Mittelweg für sich finden.
Das ist doch die gute Nachricht, ne? Also es erwartet ja, oder ist es gar nicht notwendig, dass es irgendwie auf dem Niveau vom Profisportler ist, ne? Es wäre ja vermessen, ne? Dass du sagst, also ich mir den Trainingsplan hier von einem Bundesligisten angucke, die trainieren 3-mal am Tag und dann spielen die noch und dann haben sie noch Krafttraining und weiß der Geier was. Also darum geht's doch gar nicht, sondern es geht mal drum zu sagen, was könnte man denn tun, um, du hast vorhin gesagt, am Ball zu bleiben oder eben sich auch ein bisschen weiter. Vielleicht noch ein kurzes Thema, was du vorhin angesprochen hast in den Companies, ne? Der Tim, der schimpft da auch immer, der sagt immer, also wenn mich mal einer gefragt hätte bei meinen ganzen Anstellungen in diesen SaaS-Companies, was ich gerne gehabt hätte als Onboarding, ne? Dann hätte ich gesagt, Executive Communication, wie schreibe ich denn eine geile E-Mail, die Leute auch mal lesen wollen, so mal das Business einmal eins, wie funktioniert eine Bilanz, wie verdienen Unternehmen Geld, dieses ganze Thema Copywriting und noch viele, viele Dinge mehr, ja, Discovery. Und was hat er bekommen? Produktschulungen. Also bis es ihm sprichwörtlich zum Hals rauskam und dann war er natürlich ein super Product Guy, aber die anderen Sachen haben gelitten, ne? Und da bin ich schon bei dir, dass es ein bisschen am Verständnis fehlt, was braucht's eigentlich, um geilen Vertrieb zu machen, beziehungsweise um eine geile Customer Experience ja am Ende des Tages zu schaffen. Also es geht ja schon eigentlich lange nicht mehr um Verkaufen, sondern irgendwie mehr um Buyer Enablement, ne? Und sich zu überlegen, wie müsste denn diese Einkaufserfahrung für meinen potenziellen Kunden sein, damit hier am Ende mal was passiert. Also man müsste mal ein bisschen die Blickrichtung ändern. So. Und also ich glaube, es ist ein Problem, ne? Ich glaube, wie du gesagt hast, viele haben es schon erkannt, die versuchen, was zu ändern, aber auf jeden Fall ist sehr, sehr viel Luft nach oben. Auch, dass es diese Akzeptanz kriegt, die es braucht, ne? Also im Sportverein ist es überhaupt gar keine Frage. Ja, natürlich müssen wir trainieren, bevor wir da am Wochenende spielen. Das ist ganz klar. Es stellt überhaupt gar keiner in Frage. Das machen die in der Bambini. Die Bambinis treffen sich 2-mal die Woche, trainieren und dann gehen die, gibt's überhaupt kein Ding, ne? Also wir machen nicht mal einen Try-Run und gehen dann schon sozusagen in den Ernstfall, sitzen beim CEO und sollen da pitchen. Also wenn das unser Training ist, dann schwierig.
Ultra schwierig. Ja, du musst dir das mal angucken. Wer im Training nicht ist, der sitzt auf der Bank. Der geht nicht raus aufs Feld. Das ist ganz einfach. Und ich habe gerade so einen witzigen Gedanken so spontan und mir gedacht so, wie wäre es denn, wenn wir die ganze Woche trainieren würden und würden nur noch einen Termin in der Woche machen? Was würde passieren? Das fände ich mal ein spannendes Experiment, zu sagen, was würde passieren, wenn ich nur noch einmal die Woche einen Termin habe und ich habe aber eine ganze Woche Zeit, darauf zu trainieren. einfach mal so einen Raum gesponnen. Ich glaube, das fände ich mal hochspannend, mal auszubringen, was passieren würde.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es auf jeden Fall Sinn ergibt, mal über das Verhältnis von, was machen wir eigentlich da den ganzen Tag und wo nehmen wir uns mal Zeit, also du hast vorhin auch gesagt, so die Basics, die Grundlagen, zu schaffen, dass wir halt im, wenn wir dann im Champions League Finale stehen und das Ding hier gewinnen wollen, dass wir dann halt abliefern können. So, und ich habe mal 5 Sachen zusammengetragen, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind. Ich meine, am Ende, wofür trainiere ich dann? Ich möchte irgendwas verändern. Also ich möchte kreativer pitchen. Ich möchte irgendwie Discovery machen, die für den Kunden einen größeren Mehrwert stiftet, whatsoever. Und was sind so 5 Sachen, 5 Rahmenbedingungen, die es braucht, das grundsätzlich mal möglich ist? Und ich würde sagen, Nummer 1 ist, du brauchst irgendwie ein Ziel und dieses Ziel muss für dich einen ganz, ganz hohen Fokus haben. Ne? Ansonsten kommen nämlich die ganzen Ausreden. Und eine Ausrede, die mich am allermeisten aufregt, ist, ich habe da keine Zeit dafür. Und da sage ich ganz ehrlich, mein Freund, wenn du keine Zeit hast, dann hat es keine Priorität. Dann ist es einfach unwichtig. Ne? Also es hat nichts mit Zeit zu tun, weil wenn es wichtig wäre, wenn du wirklich hier die Motivation hättest, was zu verändern, dann würdest du es einfach machen. Also diese Zeitausrede, die geht mir dermaßen auf den Keks, ich kann es dir gar nicht sagen. Und jetzt nehmen wir mal an, dieses Ziel lautet, hey, ich möchte Präsentationen machen, Demos machen, Pitches machen, die meinen Kunden mehr begeistern und dafür sorgen, dass wir als Company mehr Deals closen, dass ich erfolgreicher bin quasi im Vertrieb und ich habe für mich mal identifiziert, bessere Pitches wären eine tolle Geschichte. So, dann habe ich doch ein klares Ziel, dann kann ich das noch runter definieren, was heißt jetzt genau besser, wie hoch soll dann meine Conversion Rate werden und solche Sachen. Und der zweite Punkt, und das ist das, was du vorhin gesagt hast, schaff dir ein Umfeld, wo das möglich wird und hol dir Unterstützung. Und ich sehe da 2 Richtungen. Also das eine ist so eine inhaltliche Unterstützung. Du holst dir vielleicht einen Coach, einen Trainer, einen erfahrenen Kollegen. Du fängst an, Dinge zu konsumieren, die es da links und rechts um dich rum gibt, YouTube, Podcasts und so weiter. Und das andere ist aber auch, sein Umfeld überhaupt mal darüber zu informieren, dass jetzt hier ein Ziel und ein Fokus existiert. Und mit Umfeld meine ich, geh doch mal zu deinem Manager und deiner Managerin und sag, hey, ich habe für mich jetzt beschlossen, dieses Thema Pitches möchte ich für mich angehen. Und ich erwarte von dir, dass du mich dabei supportest. Und supporten kann ja heißen, gib mir ein bisschen Coaching, gib mir mal einen ungefilterten View aus deiner Sicht, gib mir mal bitte Zeit im Business und unterstütz mich bei diesem Plan, den ich hier aufgeschrieben habe. Also alleine zu dieser Person hinzugehen und das auszusprechen, dass das jetzt passieren wird, glaube ich, ist ein absoluter Gamechanger. Weil da kommt auf einmal Verbindlichkeit rein. Und genauso kannst du ja hingehen, wenn du Freund, Freundin, Ehefrau, wie auch immer hast und sagst, hey, ich habe jetzt im Business mir da so ein Ziel gesetzt und ich brauche so ein bisschen Motivation auch von außen. Wir machen jetzt mal einen Vertrag, ne? Und da schreiben wir rein, was dieses Ziel ist. Und dann gibt's natürlich Incentives, ne? Wenn wir sozusagen den Vertrag erfüllen. Und dann gibt's aber auch Penalties, wenn wir den Vertrag nicht erfüllen. Und ich sag mal, der Ehepartner, Ehepartnerin, einzige Aufgabe ist, zu einem bestimmten Zeitpunkt quasi so einen Reminder zu setzen. Lieber Chris, ich habe hier ja den Vertrag, ne? Hast du schon heute so und so gemacht? Und wenn die Antwort nein ist, dann greift der Penalty. Und der Penalty muss natürlich was sein, was dir wirklich wehtut. Es soll ja so ein bisschen Gamification-mäßig dich triggern. Ich meine, das ist optional. Wenn du genug Motivation hast, wirst du das irgendwann nicht mehr brauchen. Aber gerade am Anfang ist es natürlich eine nette Geschichte, ne, die dir helfen wird, dahin zu kommen. Punkt Nummer 3, Regelmäßigkeit. Ist ganz klar, du musst regelmäßig an diesem Thema arbeiten. Und da geht es jetzt nicht drum, jeden Tag 3 Stunden, sondern da geht es halt drum, regelmäßig. Und regelmäßig kann sein, einmal die Woche 30 Minuten. Top, regelmäßig. Regelmäßig kann sein, jeden Tag 10 Minuten, was auch immer halt für dich passt. Ja. Plan es direkt ein, erklär es deiner Chefin und gib dem Ganzen die Wichtigkeit von einem Kundentermin oder was auch immer sonst in deinem Leben ultimativ wichtig ist, weil es ist für dich wichtig, damit du dein Ziel erreichst. Und der 4. Punkt geht so ein bisschen Hand in Hand. Baby Steps sind vollkommen ausreichend. Es geht nicht darum, morgen auf dem Mount Everest zu stehen, sondern wenn du kontinuierlich, regelmäßig da dran bleibst, dann wirst du nach einem halben Jahr, nach einem Dreivierteljahr, nach einem Jahr Faktor X wirklich besser geworden und gewachsen sein. Wir unterschätzen massiv, was wir in einem Jahr erreichen können und wir überschätzen massiv, was wir hier die nächsten 4 Wochen quasi schon alles wuppen werden. Und 5. Rahmenbedingung ist Belohnung. Also wenn ich das dann mache und merke, hey, da ist was anders, die Leute reagieren anders, da kommt anderes Feedback, der Kunde hat so ein Lächeln im Gesicht. Ja, geil. Also klopf dir auf die Schulter, belohn dich selber, hol dir dein vertragsmäßiges Incentive ab und mach das zu so einem kleinen Ritual. Weißt du, das ist ja hier in Baden-Württemberg, sagen sie ja auch so, also nicht geschimpft ist genug gelobt. Ne? Also was ein Bullshit, weißt du, sei doch mal stolz auch auf die kleinen Dinge. Weißt du, kannst dich mal selber loben, du kannst mal selber anerkennen, dass du nicht wieder 2 Stunden Netflix auf der Couch geguckt hast, sondern du hast die Woche 2 Stunden in bessere Präsentationen investiert. Das ist doch geil. Sei doch mal ein bisschen stolz auf das. In Deutschland regt mich sowieso auf, sich mal ein bisschen an den kleinen Dingen auch zu erfreuen. So, also das wären mal so 5 Sachen, von denen ich glaube, wenn du die für dich gewuppt bekommst, aufgegleist bekommst in deinem beruflichen Alltag, dann hast du einen sehr guten Rahmen gesetzt, damit kontinuierliches Lernen und damit am Ende des Tages Veränderung tatsächlich möglich gemacht wird.
Großartig. Ich finde die Punkte ganz toll. Ich bin so frei und ergänze noch einen 6.
Hau raus.
Aber vorher zum 5. Das ist meine Frau und ich, wir haben tatsächlich auch ein Ritual draus gemacht, wenn hier bei mir ein unterschriebener Vertrag reinkommt, dass wir uns am Abend einfach zusammensetzen und das ein bisschen feiern. Wir lassen jetzt nicht die Korken knallen oder irgendwas oder dergleichen, sondern wir machen dann ganz, ganz bewusst den Abend für uns halt einfach gemütlich und schön. Heißt aber nicht Netflix oder und Co., sondern das heißt für uns einfach wirklich sitzen, ratschen, vielleicht auch beim Glas Wein oder bei einem Bierchen, was wir beide gerne trinken, dann einfach wirklich zusammenzusitzen und das so ein bisschen zu zelebrieren. Ja, also das ist halt auch immer, für mich heißt das auch immer ein unterschriebener Vertrag. Auf der einen Seite ist es geil für mich, ist es geil für die Company, ist es geil für die Kollegen. Aber es heißt für mich halt einfach auch für mich privat. Das ist cool. Das hat einfach auch diese Wertschätzung stattfindet. Und ich glaube, du hast es auch in einem anderen Punkt gesagt gehabt, ich suche das richtige Umfeld. Und ich habe die eigene Erfahrung habe ich gemacht, entweder du kannst richtig Geld verdienen oder lernen. Wenn du beides findest, hast du einen Jackpot. Das ist aber auch eher, glaube ich, eher selten. Aber ich glaube auch das Umfeld, und das wäre auch mein Punkt Nummer 6, das kann ich ganz, ganz viel außerhalb meiner eigenen Arbeit machen. Und gerade in unserem Berufen, wo wir ja von Kommunikation leben, ja, unser Kern unseres Jobs ist Kommunikation. Und das ist etwas, das kann ich jeden Tag trainieren. Jeden Tag kann ich das üben. Ich habe es erst vor 2 Wochen, ich habe dazu einen kleinen Post gemacht auf LinkedIn mit den Kindern, da haben wir ein witziges Spiel gespielt, da kriegst du so ein Kärtchen an die Stirn und musst dann erfragen, wer du bist. Also nach 5 Minuten des Spiels habe ich mir gedacht, das ist das geilste Discovery-Training aller Zeiten. Weil du hast nicht mal eine Ahnung, in welche Richtung es geht. In unserem Job wissen wir wenigstens, ich rede mit einem Finanzer, okay, ich weiß, in welche Richtung. Ich rede mit einem Techie, ich weiß, in welche Richtung. Aber da bist du ja völlig blind unterwegs. Und ich glaube, solche Dinge zu üben, auch wie ich kommuniziere, ob ich laut rede, ob ich leise rede, ob ich langsam rede, ob ich schnell rede, ob ich was auch immer. Das kann ich jeden Tag ganz bewusst tun. In jedem Gespräch kann ich das üben und auch ganz offen Feedback einfordern. Also auch solche Sachen muss meine Frau ab und zu mal herhalten. Wie hast du das gerade empfunden? Und dann sagt sie, ja, du redest mit mir, als wenn ich irgendwie so ein Manager, als wenn du irgendein so Manager im Top-Konzern wärst und mir Anweisungen gibst. Ja, okay, ein bisschen daneben gegriffen, ja. Aber ich glaube, man kann Dinge einfach auch jeden Tag mit Freunden, Familie genauso schön üben wie in der Arbeit auch. Die werden wahrscheinlich noch so amused. Ich mache mal jetzt hier eine Disco-Demo mit euch oder irgendwas. Ihr müsst euch jetzt Brenno reinziehen. Das ist wahrscheinlich für die genauso spannend wie ein Reissack in China, wenn du umkippt. Aber es gibt viele, viele, viele andere Dinge, die wir jeden Tag mit Freunden und Familie
haben. Ja, und da schwingt ja auch wieder durch, ne? Da ist so eine Motivation tief in dir drin, dass du sagst, hey, ich bin da neugierig, ich habe da Bock, besser zu werden. Und ich habe für mich auch so einen Satz bei mir im Gehirn so abgespeichert, wo ich sage, es ist doch manchmal auch einfach weniger wichtig, wie du es machst, aber es ist viel wichtiger, dass du es überhaupt machst. Ich gehe auch gerne ins Fitnessstudio und es gibt so Tage, da sitze ich zu und denke mir so, boah, Alter, ich habe keinen Bock auf nix, ja, ich bin richtig genervt und alles, eigentlich ist alles richtig scheiße. Und dann gehe ich aber trotzdem hin und in dem Moment, wo ich da reingehe und anfange zu trainieren, ist es wie 180 Grad so, ja, geil, dass ich es gemacht habe. Ne? Und dann geht's auch gar nicht mal drum, ob ich jetzt heute das Gewicht so schaffe, wie ich es mir vorgenommen habe oder die Wiederholung, sondern einfach geil, dass du es gemacht hast, gehst du hinterher wieder raus und denkst dir, boah, und jetzt geht's mir auf einmal besser. So, und das ist doch auch genau dieses Thema. Weißt du, einfach mal anfangen, kleine Schritte machen, sich dieses Umfeld schaffen, die Leute mit ins Boot nehmen und weißt du, auch so ein bisschen, also den Glauben zu haben, die Überzeugung, ja, es ist möglich und es ist möglich, ja. Aber damit es möglich wird, muss ich halt dranbleiben und kontinuierlich üben und halt nicht sagen, ja, morgen muss ich da der Superstar sein, sondern nee, fang mal an und dann guckst du in 6 Wochen mal drauf, wie du sagst, holst dir mal Feedback, dann guckst du in 3 Monaten mal drauf, dann guckst du in 6 Monaten drauf. Und wie gesagt, it's unbelievable what will happen in 6 months, ja, wenn du kontinuierlich dran bleibst. Also mega. Ich hätte so ein paar Lernformate, die wir mal den Zuhörenden hier mitgeben können, weil das ist auch so ein Ding, was ich oft höre, sowohl von, also ich sag mal, normal angestellten Menschen als auch Managern. Ja, das ist ja total schwierig, da jetzt irgendwie was zu etablieren und wir haben ja keine Zeit und alle sind busy und ja, also wie kann ich jetzt Leuten, die schon 20 Jahre das überhaupt erklären? Und also wo ich mir so denke, hast du eigentlich Bock oder suchst du eigentlich hier nur nach Entschuldigung, warum jetzt mal irgendwas wieder nicht funktioniert? Ne? Und ich habe mal 4 Formate, mal gucken, wie viel wir machen wollen, von denen ich weiß, dass sie funktionieren, weil ich sie alle selber ausprobiert habe und auch selber teilweise etabliert habe und wo ich wirklich sage, es muss gar nicht mehr als eine halbe Stunde in der Woche sein. Und jetzt versuch mir mal ernsthaft zu erklären, dass jemand keine 30 Minuten in der Woche finden wird, wenn ihm das Thema irgendwie so ein bisschen wichtig ist. Also kannst du mir nicht erzählen, dass diese halbe Stunde, die ist da. Sie hat heute noch keine Wichtigkeit, aber sie ist auf jeden Fall verfügbar.
Ich sehe das genauso wie du, Jan. Ich glaube, wir haben nicht zu wenig Zeit, sondern wir haben zu viel nicht genutzte Zeit. Und es ist alles eine Frage der Priorität. Und ich finde es auch mal ganz spannend. Mach mal das Experiment und sag, hey, anstatt ich habe keine Zeit, sag einfach mal, das hat für mich gerade keine Priorität. Und das ist dann schon mal ganz spannend, mal herauszufinden, so für sich selber, was passiert da. Einfach so auch im Kopf tatsächlich, sich so bewusst zu werden. Habe ich Zeit dafür? Ja, nein, weiß ich nicht. Und ich finde es mega, mega spannend, das Thema weiterhin. Und ich finde es auch ehrlich gesagt richtig gut, dass ihr da gerade im Bereich Trainings jetzt so breit euch aufstellt und auch vor allem auch so tief da reingeht, weil, wie gesagt, wie wir, glaube ich, im Eingang schon gesagt haben, ich kann nur Dinge üben, die ich mal gelernt habe. Also ich bin 40 Jahre lang nie auf dem Fußballplatz gestanden und habe mich jetzt mit dem Umzug breitschlagen lassen, hier mit den alten Herren einmal in der Woche zu kicken. Da sind ein paar dabei, da merke ich halt, okay, da sind halt 3 Dekaden Erfahrung dazwischen uns. Die werde ich nicht mehr einholen, aber was ich tun kann, ist halt ab und zu mal so auch mit meinem eigenen Junior bei uns im Garten mal ein paar Bälle hin und her zu spielen. Und hey, siehe da, ich bin nicht unbedingt der beste Kicker, aber dafür laufe ich halt die Sachen weg. Ich mache es halt damit Fleiß wieder gut. Und damit ist es für mich dann auch wieder so ein bisschen der lebende Beweis, wenn man, glaube ich, etwas will oder das, was du auch so schön gesagt hast, das ist eine Frage auch des Wollens.
Absolut, ne? Und dann kommt halt das entscheidende Ding, so machen es wie wollen, nur halt eine Nummer krasser.
Genau so.
Wollen es schon mal gut und dann in die Umsetzung. Und weißt du, ich habe auch nicht dieses eine Geheimrezept. Wir haben jetzt schon so ein paar Sachen gesagt, was du machen kannst, dir von außen auch ein bisschen den Push holen. Aber am Ende geht's halt genau darum, einfach mal machen. Und nein, keine Ausreden, was dich alles davon abhält. Entweder ist es halt wichtig, wenn es nicht wichtig ist, wenn du sagst, habe ich keinen Anspruch mehr an mich selber oder was auch immer, also dann lass es bleiben, ne? Ist dann auch okay. Aber ich glaube, wenn das da ist, dann muss es halt mal losgehen. Und ich hau jetzt einfach mal eine Sache raus. Ja, die machen wir auch im Training, aber das funktioniert auch im Unternehmen wunderbar, ne? So, ich kann doch einfach einmal die Woche sagen, hau mal so einen Slot rein für 30 Minuten und dann machen wir ein Rollenspiel. So, und jetzt, klar, Tim und ich, wir machen Discovery-Training, also erzähle ich es jetzt mal als Discovery-Rollenspiel. Und jetzt höre ich schon die ersten Leute, die sagen, ja, so Rollenspiel ist ja vollkommen unrealistisch. Alles klar. Und meine Antwort darauf ist, es ist einfach die nächstbeste Sache, die du machen kannst. Abgesehen von, ja, ich habe diesen echten Termin und jetzt geht's los. Und ja, natürlich Szenario fiktiv, whatsoever, aber es ist halt das nächstbeste Ding, was du machen kannst. Und ich glaube, viele Leute sagen das auch, weil in dem Moment, wo ich Rollenspiel sage, stellt sich bei denen schon so ein Unwohlsein ein. Ah, das fühlt sich awkward an, das ist komisch. Und das ist was Gutes, weil das heißt ja, dass du aus deiner Wohlfühlatmosphäre, aus deiner Komfortzone mal ein bisschen raus musst. Und sobald du nur ein bisschen rausgehst, wird ja Wachstum und Entwicklung auch erst möglich. Also, wenn du jetzt gedacht hast, Rollenspiel total awkward, was ein Bullshit, do it. Und ich verspreche dir, es wird richtig Spaß machen. So, wie funktioniert die ganze Kiste? Und jetzt spreche ich mal aus der Teamsicht, ne? Nehmen wir mal an, wir haben ein Team mit 5, 6 Leuten. So, dann muss ich mich natürlich vorne mal drauf einigen, dass dieses Thema irgendwie gerade eine Priorität hat und wir das zusammen machen wollen. Wie das funktioniert, haben Tim und ich auch mal in einer anderen Podcast-Folge erklärt. Ich verlinke sie mit in den Shownotes. Mir fällt der Name gerade gar nicht ein. Und wir haben einen Slot in der Woche für 30 Minuten. Der kann virtuell sein, muss gar kein großer Aufwand sein mit On-Site. Und wir haben dann einen von diesen 5 oder 6 Teammitgliedern, der sozusagen in der AE-Rolle oder Sales-Engineer-Rolle ist, ne? Und jemand anders, der in der Kundenrolle ist, weil wir brauchen ja mindestens mal die beiden, um dann ein Rollenspiel machen zu können. Und dann gibt's eine Woche vorher, ist schon so ein vorgefertigtes Szenario bekannt. Und das muss man sich ja gar nicht alles selber ausdenken, sondern dafür gibt's ja sowas wie die AI, die kann so ein Szenario schreiben. Und wer Interesse hat an so einem Szenario, der kann mich auf LinkedIn gerne anschreiben. Dann kriegst du auch den Prompt dafür. Also dann ist der Vorbereitungsaufwand auch sehr niedrig. So, und dann haben wir einen, der Kunde ist und einen, der Seller oder der Sales-Engineer ist. Und bei 5, 6 Leuten merkst du auch, ich bin ja gar nicht jede Woche dran, ne, sondern nur alle 5 oder 6 Wochen dementsprechend. Und dann sind die ersten 5 Minuten timeboxed von diesem Call, ist quasi dieses Rollenspiel, 5 Minuten, dann klingelt der Wecker, dann ist das Ding vorbei. Und die restliche Zeit, die verbringen wir dann mit Feedback aus der gesamten Gruppe. Und zwar für die Person, die den Sales oder den SE sozusagen gespielt hat. Und es gibt nur 2 Fragen. Die erste heißt, what went well? Und die zweite heißt, even better if. Das ist das ganze Hexenwerk. Und das Schöne an der Geschichte ist, also der das Rollenspiel macht, der lernt natürlich ganz viel, weil er halt in dieser Situation ist. Die anderen, die zugucken, die lernen aber auch was, weil sie eben zugucken. Und da sie genötigt werden, eben auch Feedback zu geben hinterher, hat es auch noch genau diesen Effekt, dass über die Zeit wird die Feedback-Kultur sich auch noch verbessern, wird besser werden. Ihr werdet geileres Feedback geben, ihr werdet geileres Feedback kriegen. Und ich nehme natürlich auch in der Beobachterrolle etwas mit. Und der dritte richtig geile Effekt ist, der den Kunden spielt, der lernt mal die andere Seite kennen. Ne? Normalerweise bist du ja nicht der Kunde. Und dieser Perspektivwechsel, der hat auch was für sich. So 30 Minuten pro Woche, bisschen Vorbereitung, einmal Prompt eingeben, Szenario aufschreiben. Effekt unbezahlbar.
Finde ich großartig. Finde ich richtig gut. Also es sind, glaube ich, gute Punkte, die umsetzbar sind vor allem.
Das Schöne ist, du kannst dieses Rollenspiel ja variieren. Nur du kannst sagen, hey, hier ist das Szenario, der Scope heute für dich ist, versuch mich mal in eine Discovery zu bringen, weil ich erwarte gerade eine Demo. Du kannst sagen, ich will Access zu weiteren Stakeholdern. Du kannst sagen, das Ziel ist, teste mal das Problembewusstsein. Das Ziel ist, identifizier mal qualitativ das Geschäftsproblem. Identifizier mal quantitativ das Geschäftsproblem. Also whatsoever. Und das ist auch was, zumindest nach meiner Erfahrung, das wird sich über Zeit entwickeln. Wichtig auch hier, einfach mal anfangen, einfach mal machen, Spaß dabei haben und das Feedback nutzen und dann eben über die Zeit kontinuierlich weitermachen. Ja, und jetzt stell dir vor, du machst das zweimal die Woche.
Mega. Was da alles passieren könnte. Könnte ja am Schluss richtig gut werden für die Kunden.
Es könnte noch richtig gut werden, genau.
Ich habe eine Bitte, habe ich noch.
Ja, bitte.
Das habe ich zwar vorhin schon gesagt, ja, eigentlich passt und so, aber ich habe tatsächlich eine Bitte, ist mir gerade noch eingefallen, weil du auch gerade Feedback und Feedbackkultur und die Feedbackqualität auch genannt hast. Ich glaube, gerade zu Beginn ist eines wirklich super wichtig. Und ich empfehle das auch jedem, quasi mit in die Agenda mit reinzuschreiben, sei es in Klammern oder prominent, ist völlig wurscht. Aber was ich glaube, was sehr wichtig ist, und wir hatten eingangs ja schon ein bisschen drüber gesprochen gehabt, dass ja viele so ein bisschen Hemmungen haben, weil sie ja so Angst haben vor den Konsequenzen etc., schreibt halt einfach mit rein, wenn es ums Feedback geht. Das Feedback ist nicht gegen dich als Person, also nicht du als Person bist das Problem, sondern die Situation. Und ich glaube einfach auch, das klar abzugrenzen, zu sagen, dass es, selbst wenn das Feedback eher in die Richtung scharfe Kritik geht, dass jeder weiß, es geht nicht gegen dich als Mensch, als Person, sondern es geht um das, wie die Situation war oder ist und daraus halt einfach die Chance haben, besser zu werden. Weil ich glaube, dass ganz, ganz viele solche Trainings einfach wieder schnell eingedampft werden, weil die Leute sich halt einfach irgendwie persönlich angegriffen fühlen und sagen, auf die Scheiße habe ich keinen Bock, das geht mir auf den Sack, da werde ich immer blöd angemacht, das geht mir auf den Keks. Feedback muss man genauso lernen, wie man üben lernen muss. Aber ich glaube, wenn man immer so diesen Satz vor Augen hat, zu sagen, hey, nicht du bist das Problem, sondern die Situation, dann kann das schon sehr helfen, da ein bisschen auch den Druck rauszunehmen und halt eben auch die Leute zu öffnen, dahingehend so ein Training einfach auch mal zu machen oder so eine Übung im eigenen Kreise zu machen.
Wenn du das als Manager aufsetzt, dann glaube ich, ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass du sozusagen die Feedback-Ethik, dass du da dich abstimmst mit dem Team, wie wollt ihr miteinander umgehen? Deswegen formuliere ich diese Fragen auch immer so. What went well, even better if.
Da kann nichts Persönliches drin sein, ja.
Naja, da tauchen zumindest mal die Worte jetzt Problem und Kritik und so weiter erst gar nicht auf, sondern die Idee, also zumindest meine Idee von Feedback ist, andere Leute dabei zu unterstützen, besser zu werden. Ne? Also ich sehe Feedback immer als Geschenk und das Tolle an Geschenken ist ja, du kriegst jetzt ein Geschenk und du bist derjenige, der entscheidet, ob er das haben möchte. Ne? Du kannst sagen, oh, ich mache das auf, ich finde das toll, ich nehme das, ne? Weil das für mich gerade das richtige Feedback in der richtigen Situation ist. Du kannst sagen, verstehe, was der erzählt, aber ich stell's nochmal auf die Seite, ich bin mir noch nicht sicher. Oder du kannst sagen, ich schmeiß einfach wieder in die Tonne. Und alles ist vollkommen in Ordnung. Und wie du sagst, Feedback immer an der Sache, nicht an der Person. Und auch dazu haben Tim und ich mal eine Folge, glaube ich, gemacht. Es gibt ganz tolle Mechanismen, wie du Feedback auch, also wie du auch die Feedbackgeber zwingen kannst, eben in dieses konstruktive Setting reinzukommen. Und als ich solche Themen eingeführt hatte, da in meinen Teams, am Anfang war es immer sehr still, wenn es um Feedback ging. So, und irgendwann haben die Leute gemerkt, ah ja, das ist tatsächlich dieser geschützte Raum, hier wird keiner angekackt, ne? So, hier geht's um besser werden. Und ich finde jetzt mal für mich einen Weg, wie ich das formulieren kann. Und was am Ende rausgekommen ist, die Leute haben sich gegenseitig so krass supportet und bestärkt und diese Dinge auf eine Art und Weise formuliert, die einfach toll waren. Und alle sind einfach nur besser geworden und alle hatten Spaß dabei. Und deswegen ein super wichtiger Punkt, den du ansprichst, überhaupt nicht zu unterschätzen, weil leider viele haben überhaupt gar keine Feedback-Kultur.
Nee.
Das muss man leider sagen.
Ja, das ist so. Meistens, umso größer die Firmen werden, umso schlimmer wird es da drin.
Chris, der Tim reißt mir bestimmt die Birne ab, weil wir quatschen fast eine Stunde, aber ist mir egal. Mir hat es Spaß gemacht.
Ebenso.
Ich hoffe, für die Zuhörenden war es auch ein bisschen interessant, den konnte was mitnehmen. Ich fand's mega. Ich danke dir und ich hoffe sehr, dass wir uns mal in dem einen oder anderen Podcast wiedersehen und auch noch zu anderen Themen austauschen können.
Ja, unbedingt.
Zack. Und schon ist es wieder vorbei. Ich hatte mächtig Spaß, mich mit dem Chris zu diesen Themen auszutauschen, einfach mal ganz spontan aus dem Bauch heraus über diese Dinge zu reden, den Gedanken ein bisschen schweifen zu lassen. Und ich hoffe, dass für dich was Wertvolles mit dabei war, du etwas mitnehmen konntest. Und mir bleibt an der Stelle nur zu sagen, das war Presales Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im B2B Softwarevertrieb. Richtig cool, dass du wieder mit dabei warst, und bis zum nächsten Mal.